Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler. Der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Eliav Danz und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Denn heute habe ich das Privileg, Melanie Ladu, mit der ich zusammen diesen Podcast ins Leben gerufen habe, zu interviewen. Melanie Ladu ist ein sehr herzensfroher und lebenslustiger Mensch mit einer klaren Vision. In diesem Interview nimmt sie dich mit auf eine kurze Reise durch ihr Leben und du erfährst, wie sie es geschafft hat, der lebensfrohe Mensch zu werden, der sie heute ist. Wie eng die Verknüpfung von Geist und Körper ist. Und wie Melanie durch das Steuern dieser Verbindung es geschafft hat, eine schmerzfreie Geburt zu erleben. Wie sich aus ihrer großen Lebenskrise eine große Chance eröffnet hat. Mit welchem Tool sie diese Krise überwunden hat. Und wie auch du durch die Veränderung deines Fokuses in schweren Phasen glücklich werden kannst. Außerdem erfährst du, wie du dich selber prüfen kannst, ob du auf dem richtigen Weg bist. So, hallo Melanie, herzlich willkommen. Gleich zu Anfang würde ich dich gerne einmal fragen, was ist denn so deine aktuelle Tätigkeit? Womit beschäftigst du dich zurzeit so?
Ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Coach, also genauer gesagt Hypnose-Coach. Dann bin ich auch noch ganz viel Mama. Ich habe 2 kleine Kinder, bin verheiratet, mein Sohn ist 4 und meine Tochter ist 7 Jahre. Ja, und seit neuestem bin ich auch noch Podcast-Produzentin gemeinsam mit dir.
Ja. Ah, cool. Wo in welchem Bereich bist du denn Coach? Also Coach ist ja ein großer Begriff. Wo können wir dich da so grob einordnen?
Ich bin Hypnosetherapeutin. Das heißt, ich coache gerne Menschen, die den Wunsch haben, eine Veränderung zu vollziehen und sich dadurch auch helfen lassen wollen, ihr Unterbewusstsein mit ins Boot zu nehmen. Das heißt, zum Beispiel Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen oder abnehmen oder Ängste abbauen. Das ist eigentlich auch genau der Bereich, wo ich im Hypnobirthing ansetze, eben Angst vor der Geburt bei Schwangeren. Da kann man sehr viel mit Arbeit im Unterbewusstsein erreichen. Und ich bin quasi dann so der Guide, der den Menschen hilft, ihre eigenen Potenziale, die sie noch nicht ausgeschöpft haben, anzunehmen und ihre Ressourcen selber zu nutzen. Nur viele wissen halt nicht, wie das selber geht, also Stichwort Selbsthypnose. Wenn man da einfach mal jemanden braucht, um dieses Thema für sich zu öffnen, dann ist es ganz gut, wenn man einen Coach hat, der einen da mitnimmt so ein bisschen. Oder beziehungsweise umgekehrt ist es so, dass ich anleite, aber was dann letztendlich in den Menschen selber passiert, das machen sie ganz alleine. Man denkt immer bei Hypnose, da kommt jemand mit dem Pendel und winkt hin und her und dann ist man total willenlos und hat keine Macht mehr über sich und was geschieht. Und es ist überhaupt nicht so, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich bin quasi nur der Wegbereiter und die Hypnotis, die arbeiten dann selber mit den Ressourcen, die in ihnen stecken und vielleicht bis dahin noch einfach unerkannt waren, ja.
Wow, spannend, das klingt ja nach einer eher außergewöhnlichen Tätigkeit oder einer sehr speziellen Art des Coachings. Und mich würde da interessieren, wie bist du dahin gekommen? Was ist so für dich die Vision dahinter? Da hast du gerne mal was zu erzählen.
Also angefangen habe ich ja mit der Geburtshypnose. Beziehungsweise Hypnobirthing ist ein Mental- und Entspannungstraining für Schwangere, die gern Ängste vor der Geburt abbauen möchten und bei der Geburt entspannt bleiben wollen. Das ist das Ziel. Und da habe ich einfach selber die Erfahrung gemacht, dass das einen Riesenunterschied macht, ob man ein Kind bekommt. So wie die meisten halt auch. Irgendwie man geht zu einer Hebamme und macht einen Geburtsvorbereitungskurs. Oder ob man da tatsächlich ein Mentaltraining absolviert. Also letztendlich kann man seinen Körper viel besser trainieren, wenn man den Geist mit ins Boot holt. Also es gibt ja im Moment überhaupt keinen einzigen Leistungssportler mehr, der nicht irgendwie Mentaltraining nebenher macht. Und das ist eben dafür da, um die körperlichen Leistungen zu optimieren. Und das ist eigentlich bei der Geburt auch möglich. Also da ist man zwar dann nicht hochleistungsfähig in dem Moment, aber man kann eben, indem man die Ängste abbaut und sich auf Entspannung fokussiert, eine leichtere Geburt haben. Und da habe ich einfach gemerkt, in dem Moment, wo ich mich bei der zweiten Schwangerschaft mit Hypnobirthing auf die Geburt vorbereitet habe, hatte ich ein komplett anderes Empfinden während den Wehen und auch in der Geburt. Also ich hatte tatsächlich bis kurz vor Schluss überhaupt keine Schmerzen. Also es ist ein bisschen fies. Es gibt wirklich Trainer, die versprechen, mach dieses Programm und dann hast du eine schmerzfreie Geburt. Das würde ich so jetzt nicht unterschreiben, aber es geht auf jeden Fall viel leichter, weil man tatsächlich, wenn man mit dem Unterbewusstsein arbeitet, seine ganze Wahrnehmung verändern kann, so dass man auch eine positive Auswirkung in der Realität dann spüren kann einfach.
Spannend, da hast du uns direkt so ein paar ganz praktische Beispiele gegeben, worunter man sich auf jeden Fall gut was vorstellen kann. Und jetzt würde mich so ein bisschen interessieren, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Und da so ein bisschen einmal kurz den Schwenk rüber in deine Kindheit. Wie können wir uns die kleine Melanie Ladu vorstellen? Was hat sie ausgezeichnet? So ein bisschen, nimm uns da mal so ein bisschen mit rein.
Also da war dieses, was ich jetzt gerade mache, noch gar nicht so aktiv, was auf jeden Fall schon immer mein Wunsch war, auch als kleines Kind schon. Ich wollte immer Mama werden, das war mir ganz früh klar.
Ziel erreicht.
Ja, genau. Ich war eigentlich ein sehr offenes, freundliches, verspieltes Kind. Ich habe, ich habe gerne geredet und ich konnte schon ganz früh sprechen, sagt meine Mutter immer. Mit einem Jahr konnte ich schon ganze Sätze sagen und mit zwei konnte ich schon eine ganze Gruppe entertainen, mit meinen Kaffeekränzchen spielen. Und ich konnte eigentlich auch nie still sitzen und war immer irgendwie unterwegs. Wir durften sehr viel draußen spielen. Ich bin in so einem Hochhauskomplex aufgewachsen, da waren immer ganz, ganz viele Kinder auf einem Haufen und wir hatten da relativ viele Freiheiten, wenn ich das so vergleiche mit heute, da wo die Kinder, wenn sie klein sind, eigentlich sehr beobachtet werden und ja, auf den Spielplätzen ist immer jemand dabei. Also wir sind da ganz rumgerannt, überall, wo wir wollten. Das war eigentlich eine schöne Kindheit. Ich habe einen größeren Bruder. Und der war auch oft dabei und hat auch auf mich aufgepasst. Ja, und genau, so war, also ich hatte eigentlich eine sehr angenehme Kindheit, muss ich sagen.
Ja, schön. Hattest du in der Zeit schon irgendwie spezielle Berufswünsche oder hast du dir überhaupt über diese Perspektive damals schon Gedanken gemacht?
Zum Teil, ja. Also ich kann mich erinnern, als ich ganz klein war, 5 oder 6, da habe ich immer gesagt, ich will Sängerin und Tänzerin werden.
Weißt du, was du damals damit verbunden hast, mit Sängerin und Tänzerin?
Ja, schon irgendwie auf der Bühne zu stehen, sich zu präsentieren und mit der Stimme zu arbeiten und auch mit dem Körper. Und ich sing gar nicht, ich kann das nicht, habe es nie gelernt. Und Tanzen ist aber meine große Leidenschaft nach wie vor. Ich habe auch als Kind getanzt, war mal in so einem Faschingsverein und habe da Mariechen getanzt dann habe ich Jazz gemacht. Das ist dann nur irgendwann mal auf der Strecke geblieben, weil ich so viel anderes Zeug hatte, wo ich eigentlich leider meine Leidenschaft gar nicht so lange verfolgt habe. Das ist jetzt erst wieder seit ungefähr letztem Jahr habe ich angefangen, Salsa zu tanzen und entwickelt das gerade wieder so weiter. Habe das wieder aufgenommen. Ja. Genau. Und was auch interessant ist, also das mit der Hypnose ist mir erst vor kurzem klar geworden. Ich habe mit 15, hat meine Mutter mal ein Buch angeschleppt, das nennt sich Das Geheimnis glücklicher Kinder von Stephen Bedulph. Und da geht es tatsächlich um Hypnose. Und ich habe das total gerne gelesen, obwohl ich erst 15 war. Also das pädagogische Themen haben mich schon immer interessiert. Und auch irgendwie dieses Thema, obwohl mir das noch gar nicht so bewusst war, dass ich das irgendwann mal wieder aufgreifen würde. Aber ich fand das sehr schlüssig, wenn ich, also es geht in dem Buch natürlich um Erziehung und um positive Sprachmuster, um so seine Kinder quasi ja, aufbauend zu erziehen und nicht das Gegenteil, weil man kann ja auch durch negative Sprachmuster Kinder sehr negativ prägen. Ich glaube, das ist nur vielen Eltern leider nicht bewusst.
Ah, okay. Und aber an der Stelle mit 15, hatte ich das schon irgendwie nachhaltig für deinen Lebensweg geprägt oder ist das jetzt eher so rückwirkend, dass du einfach darüber nachdenkst, wow, da hatte ich schon eigentlich Intentionen in dieselbe Richtung, wo es heute für mich hingegangen ist?
Also das mit der Hypnose, das habe ich erst jetzt kapiert, dass ich das ja schon aufgegriffen hatte irgendwann mal in meinem Leben, nur nicht weiter verfolgt. Aber das Pädagogische, also es ist ja ungewöhnlich, dass sich 15-Jährige mit Pädagogikbüchern beschäftigen. Das war dann schon so, dass ich diesen Weg weiter verfolgt habe. Ich war dann auch am Abi-Jahrgang die Einzige, die richtig wusste, was sie werden will. Ich wollte unbedingt Sozialpädagogik studieren. Und das hat leider nicht so geklappt, weil ich keinen Ausbildungsplatz gefunden hatte. Ich wollte so ein duales Studium machen und habe dann ein Jahr einfach als Zwischenstopp ein Praktikum gemacht im Sprachheilkindergarten. Und da ist mir dann bewusst geworden, dass Vorschullehrerin oder so Sozialpädagogin vielleicht doch nicht ganz das Richtige ist und habe mich dann an der Uni immatrikuliert für Biologie. Das war ganz klar, dass ich Bio auf Lehramt studieren möchte und Spanisch, das hat sich dann, also als zweites Fach hat sich ja irgendwie so ergeben. Und genau, so kam das, dass ich dann irgendwann auf Lehramt studiert habe. Also Pädagogik war schon immer irgendwie ja, mochte ich gerne.
Hm. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Faden, der sich bei dir durchzuziehen scheint. Mhm. Schön. Dann, aber wie wir am Anfang in deiner Tätigkeitsbeschreibung so ein bisschen festgestellt haben, bist du heute keine Lehrerin. Also irgendwas muss dazwischen noch passiert sein. Und genau, da würde mich dann mal so interessieren. Du hast also, dein Studium hast du abgeschlossen?
Ja.
Und wie ging es danach für dich weiter? Normalerweise macht ja der Lehrer oder der studierte Lehrer nach seinem Studium erstmal ein Referendariat und fängt dann irgendwann an, im Lehrerberuf zu arbeiten. Wie ging es dann bei dir weiter?
Ja, also erstmal, bevor ich das Studium abgeschlossen habe, musste ich noch ein drittes Fach studieren, weil ich so eine Pflicht-Dreifächer-Kombination hatte. Und da war ich schon ziemlich fortgeschritten mit Biologie und Spanisch und habe dann ein Schulpraktikum gemacht. Und dann war es irgendwie so die Frage, ja, was mache ich denn jetzt als drittes Fach? Und dann habe ich mich einfach in jeden Unterricht gesetzt und habe geguckt, was will ich denn unterrichten? Also diesmal umgekehrt, nicht was will ich studieren, sondern was will ich unterrichten? Und dann war für mich ganz klar, ganz schnell, also auf jeden Fall Ethik. Ich möchte auf jeden Fall Ethik unterrichten. Das fand ich ganz tolles Fach. Und dann habe ich halt Philosophie studieren müssen. In dem Moment habe ich so gesehen. Am Ende war es eigentlich ganz toll, weil ich gemerkt habe, wow, das passt ja wie Deckel auf Topf. Also ganz toll hat es zu mir eigentlich gepasst. Hätte ich nie gedacht. Aber ich bin da richtig drin aufgegangen. Das war auch das erste und einzige Fach, wo ich nicht viel tun musste und trotzdem gut war. Also bei Bio und Spanisch war es überhaupt nicht so. Das war eine Quälerei eher für mich. Ich wollte auch eigentlich ganz früh die Uni wechseln. Aber da hatte ich ziemlich viel Druck aus meinem Umfeld von außen, die mich so mehr oder weniger gedrängt haben, das doch zu Ende zu machen. Und wenn ich es jetzt schon angefangen habe. Und ja, das habe ich dann auch getan. Und dann habe ich aber mein Studium irgendwie geschafft und habe mich dann auch fürs REF gemeldet und war super motiviert. Und ja, und ich werde Lehrerin und auf jeden Fall. Und ich habe auch eigentlich immer gutes Feedback bekommen von meinem Umfeld. Aber ich habe dann geheiratet kurz vorher. Das erste Kind kam dann nach 9 Monaten Referendariat. Und dann habe ich eine Auszeit genommen und als meine Tochter dann fast ein Jahr alt war, bin ich wieder zurückgegangen und habe die Ausbildung weitergemacht und ich dachte, ja, das wird voll easy, ich habe nur 9 Stunden zu unterrichten und alles gut und das war halt echt ein totaler Trugschluss. Ich habe das komplett unterschätzt, auch mit den Lehrproben, was da alles so zusätzlich auf mich eingeprasselt ist mit Unterrichtsbesuchen und weiß der Geier, also der ganze Arbeitsaufwand war mit Erziehung und Haushalt und allem drum und dran, Privatleben komplett überfordernd für mich. Und ich war dann auch einfach sehr, sehr erschöpft. Also ich hatte schon solche Anzeichen, die in Richtung Burnout gehen, obwohl ich das jetzt nicht unbedingt so nennen möchte, weil wenn ich das vergleiche mit anderen, die davon erzählen, wie sie ihr Burnout erlebt haben, ich glaube, ich bin kurz davor vorbeigeschrammt. Habe ich noch irgendwie die Kurve gekriegt. Ich war ziemlich fertig. Ich habe 2 Lehrproben bestanden und bei der dritten war dann einfach irgendwie der Ofen aus. Ich musste auch so ein Protokoll abgeben, was alles zur Unterrichtsplanung dazu gehört. Und das konnte ich noch nicht mal mehr selber schreiben. Da saßen noch meine Referendarskolleginnen neben mir und haben immer nur gefragt, als nächstes kommt das und als nächstes das. Und ich immer nur genickt, ja, ja, ja. Also ich konnte schon gar nicht mehr denken. Ich habe einfach nur noch so körperlich funktioniert und war anwesend. Aber im Grunde war ich einfach nur, keine Ahnung, fertig total. Ja, so hat es der Arzt dann auch diagnostiziert. Er hat gesagt, es liegt eine psychovegetative Erschöpfung vor. Und das war dann erstmal für mich der Anker, den ich gebraucht habe, um einfach zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt höre ich auf erstmal und habe mich krank schreiben lassen und bin dann nochmal in die Elternzeit. Es war zum Glück relativ unkompliziert, weil meine Tochter noch nicht mal 1,5 war. Und habe mir dann erstmal eine große Pause gegönnt, um nachzudenken, ob das wirklich das ist, was ich wirklich will. Ja, und wie sich rausgestellt hat, war es nicht. Ich habe dann, als ich mein 2. Kind erwartet habe, wie gesagt, dieses Hypnobirthing selber ausprobiert. Fand total gut. Hatte eine super gute 2. Geburt und habe dann gesagt, ich möchte das unbedingt weitergeben. Und das war relativ unkompliziert, diese Ausbildung zu machen. Und das mache ich jetzt schon seit 3 Jahren und bin ganz happy damit, weil auch die Frauen happy damit sind, die zu mir kommen. Ja, und ich vermisse die Schule überhaupt gar nicht. Ja, die Kinder vielleicht manchmal, aber das ganze System, no.
Das heißt, für dich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, diesen Weg zu gehen.
Ja, es war sehr hart und hat lange gedauert, bis ich mich getraut habe, weil es gehört natürlich auch ein gewisser Mut dazu, nach 7 Jahren Lehramtsstudium und schon fast komplett abgeschlossenen Referendariat zu sagen, nee, mache ich nicht. So, weil das ist ja auch ein sehr sicherer Job, dann als Beamtin, man verdient recht gut, Kindererziehung ist da relativ gut mit vereinbar und so weiter und so fort. Man kann sich das ja auch schön reden, aber es war einfach nicht mein Herzensweg und ich habe das viel zu lange ignoriert. Ich habe die Zeichen schon gespürt, aber ich habe da einfach auf stumm geschalten sozusagen. Ja, ich habe mein Herz auf stumm geschalten und heute weiß ich, dass diese Erschöpfung, dieses Fast-Burnout war einfach nur eine Rebellion meines Herzens und meiner Seele, um mir zu zeigen, dass es eigentlich was ganz anderes gibt für mich, wo mein Weg hingehen soll und ich jetzt dann auch aufhören darf, mich weiter zu quälen. Ja.
Was waren dann so Zeichen, die von vornherein da waren oder lange vorher schon da waren, die du aber einfach ignoriert hast, jetzt rückwirkend betrachtet?
Es war einfach so schwer. Es hat sich immer so schwer angefühlt. Es hat sich immer wieder, kamen neue Hindernisse. Immer wieder ging irgendwas schief. Irgendwas hat nicht geklappt. Also es ging, irgendwie war das nie so reibungslos und ich musste mich so wahnsinnig anstrengen, für ein kleines Stückchen weiterzukommen. Also zum Beispiel das Grundstudium in Bio war eine einzige Farce. Eigentlich ging es ganz gut, bis dieser Chemieschein kam. Und wir hatten so Schwierigkeiten, nicht nur ich, alle in meinem Jahrgang hatten so Schwierigkeiten, diese beknackte Chemieprüfung zu schaffen. Und so Dinge gab es ständig, auch in Spanisch kam immer wieder eine neue, dann wurde das System umgestellt und dies und jenes. Es war einfach immer nur schwer. Und ich hatte für nichts anderes Zeit. Für das, was ich eigentlich liebe und gerne tue, hatte ich nie Zeit. Und ja, das ist, denke ich, immer so ein Zeichen, wenn es keinen Moment der Erfüllung gibt in deinem Leben. Und wenn du mal innehältst und denkst, was würde ich denn jetzt eigentlich lieber tun, und in deinem ganzen Alltag nichts findest, wo das reinpasst, bin ich der Meinung, läuft irgendwas schief. Heute weiß ich, das Leben ist nicht so hart und böse und anstrengend. Das gibt immer wieder Phasen, ist die Leichtigkeit vielleicht nicht da. Aber wenn du deinen Herzensweg lebst, dann darf es auch einfach und leicht gehen. Und vor allem fühlt es sich gut an. Und das hat's halt nie. Das war echt kacke.
Ja, danke, dass du uns da so ein bisschen mit reingenommen hast. Wenn du magst, würde ich auch ganz gerne nochmal so ein bisschen auf diese Phase eingehen, wo es dir nicht gut ging, wo du dann irgendwie entschieden hast, okay, Lehrerin ist nicht mein Weg und ich muss jetzt irgendwas Neues finden. Du hast das jetzt gerade eben so ganz kurz abgehandelt, okay, und dann habe ich irgendwie für mich das Hypnobirthing gefunden und bin da irgendwie raus. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es ganz so flüssig nicht war. Wenn doch, kannst du mich da gern korrigieren. Aber so, was waren denn so in dieser Zeit vielleicht für dich nochmal so die größte Herausforderung oder auch so Tools, die dir dabei geholfen haben, das Ganze so ein bisschen zu überwinden und da rauszukommen?
Also, in dem Moment, wo es mir so schlecht ging, kurz vor der, bei den letzten Proben, Lehrproben, da war es so, dass mein Körper mir auch direkt Zeichen geschickt hat. Also ich hatte zum Beispiel eine Zungenentzündung. Das gibt's tatsächlich. Ich konnte kaum noch was essen. Alles hat mir wehgetan. Natürlich fällt dann das Sprechen auch schwer. Und rundum fühlt man sich einfach nicht gut, wenn die Zunge so entzündet ist. Und irgendwie konnte mir niemand helfen, wollte mir auch niemand. Mein Arzt war im Urlaub und die anderen Ärzte haben dann gesagt, nee, und dann müsste man eine Blutuntersuchung machen und überhaupt. Und es war ganz schlimm. Also wirklich, die haben sich geweigert, mir zu helfen. Und dann bin ich zu einer Heilpraktikerin gegangen und die hat mich dann gefragt, worum geht's? Und dann habe ich einmal zwei Stunden erzählt, wie schrecklich gerade alles ist. Und dann hat sie mir so mit homöopathischen Mitteln geholfen. Das war auch erstmal ganz gut. Aber sie hat dann auch gesagt, lass uns doch in 2 Wochen wieder treffen. Und dann hat sie mir vorgeschlagen, dass wir zusammen Coaching machen. Und das nennt sich Glückstraining. Das klingt so ein bisschen esoterisch. Immer wenn ich das erzähle, dann verdrehen die Leute so die Augen so, was, Glückstraining? Das ist überhaupt nicht esoterisch. Der Gründer dieser Coaching-Methode, Bodo Delitz, der hat eine ganze Akademie. Der ist seit über 30 Jahren Mentaltrainer und beschäftigt sich intensivst mit Neurobiologie und Glücksforschung seit über 20 Jahren. Und das ist einfach ein System, wie man seine eigenen Verhaltensweisen verstehen kann und wie man lernen kann, unabhängig vom Außenfeld selber glücklich zu sein. Ja, also im Prinzip geht die Theorie davon aus, dass man das Gehirn trainieren kann wie ein Muskel, und zwar auf glücklich sein. Und es geht wirklich. Also seit ich das mache, ist mein Leben tatsächlich viel, viel glücklicher. Ja.
Ja, kann ich nur bestätigen, die Melanie macht immer einen sehr gut gelaunten und sehr glücklichen Eindruck.
Danke.
Und das heißt, in der Phase hatte ich dann quasi so dieses ja, einfach diese Anleitung von außen, die in der Form dieses Glückstrainings hat dir so ein bisschen da durchgeholfen, so dass du quasi dann aus dieser Krise wieder rauskommen konntest und dann was Neues quasi starten konntest.
Ja, definitiv. Also ich habe dann auch einfach meinen Fokus verändert. Ich habe nicht gesagt, so wie vorher, ich bin in der Opferhaltung und ich arme und wie schrecklich mein Leben ist, sondern ich bin dann lösungsorientiert losgestiefelt und habe gesagt, okay, wenn nicht das, was dann? Und dann bin ich einfach auf die Welt zugegangen. Ich habe dann Messen besucht, wo es um Jobs ging, weil ich schon überlegt habe, ja, okay, was mache ich denn dann? Und dann bin ich so ein bisschen von einem ins andere geschlittert. Ich habe dann eine Weile in einer Privatschule gearbeitet. Das war sehr gut, um einfach festzustellen, ist das Ref nix für mich oder Lehrerin sein nix für mich oder woher kam das jetzt eigentlich, dass es mir so schlecht ging? Und ich habe das gerne unterrichtet, aber ich habe einfach gemerkt, es fällt mir wahnsinnig schwer, einen Job zu machen mit Menschen, die eigentlich keinen Bock drauf haben. Und das ist halt leider so, also von Natur aus weiß ich, dass der Mensch gerne lernt. Alle tun das. Vor allem, man sieht es noch an den Kleinen, die fragen ja immer alles. Aber in unserem Schulsystem ist es etwas schwierig, diese natürliche Stimmung oder Haltung aufrechtzuerhalten. Und oft hat man dann ganz arg abgestumpfte Schüler vor sich sitzen. Und das ist wahnsinnig schwierig, gegen diese Demotivation anzukommen. Und da habe ich einfach gesagt, also weiß ich nicht. Es ist schwierig. Das will ich eigentlich für mich nicht. Ich möchte gerne mit Menschen zu tun haben, die einen Sinn darin sehen, die das hören wollen, was ich lehre, was ich zu sagen habe. Ja, genau. Deswegen habe ich mich entschieden, Coach zu werden. Ja, das kam dann so Stück für Stück. Erst war ich Hypnobirthing-Trainerin, aber heute weiß ich eigentlich, dass es, ich habe das für mich so ein bisschen meine Akzente gesetzt in dem Programm und das ist eigentlich ein Coaching im Moment. Natürlich mache ich Geburtsvorbereitung, aber ich habe auch ganz viele Aspekte, die ich halt in den letzten 12 Jahren Persönlichkeitsentwicklung, seit ich mich damit beschäftige, da einfließen lassen, eingebaut, sodass ich so ein Rundum-Paket den Frauen mitgebe. Selbstbewusst in diese Phase des Mutterseins zu starten. Und ich glaube, das tut denen ganz gut. Ja, so kriege ich jedenfalls die Rückmeldung.
Ja, spannend. Da schließt sich dann wieder ein bisschen der Bogen zur 15-jährigen Melanie, die das Buch in die Hand bekommen hat, was so ein bisschen pädagogisch, auch so ein bisschen hypnose-technisch in die Richtung ging. Und das ist ja quasi das, was du dann heute auf eine bisschen andere Art und Weise, aber trotzdem quasi in deinem Beruf praktizierst.
Genau.
Ja, spannend. Und wo du jetzt, man merkt, bei dir ist ganz viel passiert, ganz viel Entwicklung im Hintergrund. Du bist jetzt erstmal, also oder in der Vergangenheit, und du bist jetzt an einem Standpunkt angekommen, wo du weißt, was du machen möchtest. Hast du auch noch so eine Idee, wo es mit dir noch so hingehen soll, wo du dich noch so hinentwickeln möchtest, so perspektivisch?
Ja, total. Und da bin ich mega glücklich drüber, weil ich habe schon gemerkt, Hypnobirthing ist schön, aber es ist halt echt ein winzig kleiner Teil des Lebens einer Frau. Also mit Männern kann ich da nur einen Teil mitgehen. Also Hypnobirthing ist tatsächlich ein Paarprogramm. Die Männer kommen da in aller Regel mit. Aber ich kann nicht so viel für die Männer tun wie für die Frauen. Und ich wollte einfach was anbieten, oder ja, ich habe auch selber so viel schon erlebt und geschafft. Und rückblickend kann ich auch sagen, wann und an welcher Stelle was hilft. Und deswegen bin ich gerade dabei, ein Coaching-Programm zu entwickeln, das ganzheitlich ist. Ich habe halt das durch das Glückstraining gemerkt, dass man durch bewusst machen und bewusstes Leben sehr viel zum Positiven verändern kann in seinem Leben. Und mit dem Hypnobirthing habe ich gemerkt, auch selber, dass wenn ich auch noch den Aspekt des Unterbewusstseins, was riesig ist im Vergleich zum Bewusstsein, wenn ich damit auch noch arbeite, kann ich noch mehr tun. Aber selbst da stoße ich an Grenzen, weil ich bin nicht nur Geist und Verstand, ich bin auch ganz viel Körper. Und viele Dinge, die dafür sorgen, dass wir Verhaltensblockaden haben oder irgendwo nicht weiterkommen, das sitzt im Körper fest. Und da kommt dann wieder dieser Aspekt, dass ich als Kind schon hatte, dass ich an diesen großen Bewegungsdrang und dieses Tänzerische, und viele wissen das ja, dass es Tanztherapien gibt, und das ist jetzt nicht das, worauf ich mich konzentrieren möchte, aber ich habe durch Charlie Lechner und seine liebe Frau Martina Lechner einblicken dürfen in in den Bereich der Körperarbeit und bin total begeistert. Und ich glaube, dass ich da jetzt in der Phase bin, wo ich gerne mich darauf konzentrieren möchte, wie kann ich meine Aufgabe, Frauen zu helfen, ins Selbstbewusstsein kommen, in ihre eigene Stärke und in ihre eigene Wertschätzung, dass ich da so ein Gesamtpaket anbieten möchte. Und da bin ich einfach noch auf dem Weg. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich will. Also das war ein langer Weg. Also wenn man so zeitlich mal so anguckt, ich habe 2013 mit dem Referendariat aufgehört. Jetzt haben wir 2019. Es hat gedauert. Und das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ich hatte genug zu tun, ich habe 2 Kinder, ich habe mich selbstständig gemacht in der Zeit. Es war nicht so, als hätte ich nur rumgesessen und überlegt. Ich habe viel gemacht und ich glaube, das ist auch wichtig, das den Zuhörern mitzugeben. Vielleicht sind viele auf der Suche nach ihrem Element und was sie gerne tun möchten mit ihrem Leben. Aber das geht vielleicht nicht bei jedem von heute auf morgen. Also es darf auch seine Zeit dauern. Das ist okay, das weiß ich heute.
Ja, starke Worte. Dann bin ich mal gespannt, was wir noch so in Zukunft von deiner Entwicklung mitbekommen werden. Im Rahmen des Podcasts wird man bestimmt noch das ein oder andere Mal erfahren oder die ein oder andere Sache erfahren. Ich würde jetzt ganz gerne noch zum Abschluss kommen, und wir haben zum Abschluss ja immer so 3 Fragen, die wir unseren Podcast-Hörern stellen. Ich habe da in dem Interview, was ich gestellt habe, was du mit mir geführt hast, hast mir eine der 3 Fragen gestellt, und ich würde dir gerne die Frage stellen: Was ist denn so dein Lebensmotto?
Ich will, also kann ich. Also dieses "ich kann das nicht", das gibt's bei mir nicht. Das heißt einfach übersetzt: Ich will nicht, weil es zu anstrengend ist oder weil man nicht weiß wie oder weil man es noch nicht kann. Aber wer wirklich will, der findet Wege, der findet Möglichkeiten. Und das habe ich immer wieder gemerkt: Wenn ich wirklich wollte, dann konnte ich. Also auch die unglaublichsten Sachen, wo ich vorher gedacht habe, nee, das kannst du nicht. Zum Beispiel war ich vor ein paar Tagen im Baumarkt und habe einen Wasserhahn gekauft, weil unserer kaputt war. Und dann hat der Mensch mich angeguckt und hat gesagt: Machen Sie das selber. Und ich gucke ihn an mit so großen Augen und schüttel den Kopf: Nee, ich wechsle doch keinen Wasserhahn. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, letztendlich habe ich es dann doch gemacht. Also, es war gar nicht so schwer. Und wenn man das auf dem Schirm hat, wenn ich es wirklich will, dann kann ich's, dann steht die Welt dir komplett offen. Genau, das ist mein Motto.
Ja, stark. Dann, vielen lieben Dank, dass du uns auf deine Geschichte so ein bisschen mitgenommen hast, wir dich so ein bisschen kennenlernen durften und so ein bisschen mit uns von deinen Schlüsselmomenten im Leben inspirieren lassen durften. Dann, dir noch einen schönen Tag. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst weiterhin im Podcast auf der anderen Seite, wenn wir beide zusammen unsere Podcast-Gäste interviewen.
Ja, genau. Gut, dann freue ich mich aufs nächste Interview auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wer unser nächster Interviewgast sein wird. Und dann werden wir wieder Hand in Hand Fragen stellen.
Genau.
Also tschüss.
Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, laden wir dich herzlich ein, uns doch eine Bewertung zu hinterlassen und den Podcast zu abonnieren. Ansonsten wünschen wir euch noch einen traumhaften Tag und viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung eures Potenzials.